Gut. Amateurfunkstellen und so ein bisschen deutsche Rufzeichenkunde, darum geht es heute. Was gibt es alles für verschiedene Amateurfunkstellen? Und kann ich auch hier weiterklicken. Personengebundene Rufzeichen kennt jeder. Also hier Delta Juliet 3 Echo India steht zu Diensten. Normale Feldwaldwiesenrufzeichen, was so jeder hat. Das Ding ist personengebunden oder persönlich, weil Delta Juliet 3 Echo India darf nur ich benutzen. Wenn irgendjemand anders sich mit dem Rufzeichen meldet, ist das ein Rufzeichenmissbrauch. Und dann gibt's das in den bekannten Geschmacksrichtungen, Klasse E, Klasse A. Logisch. So, was gibt's denn noch? Außer personengebundenen Rufzeichen. Was gibt's noch an Rufzeichen? Was gibt's noch an Stationen? Darum geht's heute. Einmal Rufzeichen für verschiedene Sorten Amateurfunkstellen und Rufzeichen für den Ausbildungsfunkbetrieb. Habt ihr schon Ausbildungsfunkbetrieb gehabt? Nee? Nee, also gut, komme ich gleich zu.
Also ich hatte mal einen
Kurs
auf der Maker-Fair, da wusste ich, was ein Ausbildungsfunkzeichen
ist. Ja, genau. Okay, gleich weiß es noch viel genauer. Sehr schön. So, Rufzeichen für verschiedene Sorten Amateurfunkstellen habe ich schon so ganz unauffällig in Fettschrift gemacht. Was ist denn das? Was ist eine Amateurfunkstelle? Und da ist der Vorschriftengeber ganz kreativ und sagt, na ja, eine Amateurfunkstelle ist eine Funkstelle des Amateurfunkdienstes. Okay, das ist mal nicht sehr erhellend. Hintergrund davon, es gibt verschiedene Funkdienste. Ja, wo habe ich mein anderes hier, irgendwie mobiler Landfunkdienst oder wie sich das nennt hier, dieses hier, Handy und so, Auenfunkdienst. Das heißt immer alles Funkdienst. Ne? Also die Funkwellen dienen uns, ist ja nun eine Einstellung, wo wir Amateure gerne mitmachen, glaube ich. Es gibt da viele Funkdienste, Amateurfunk ist einer davon. Eine Funkstelle des Amateurfunkdienstes, was ist denn jetzt eine Funkstelle? Ja, jetzt sind wir gerade ein bisschen pingelig hier, Vorschriften und so. Definier das doch mal. Lachs gesprochen, naja, ich habe halt meine Funkstelle zu Hause, da den einen Transceiver für Kurzwelle, den zweiten für UKW, dann habe ich einen Netzteil, ich habe vielleicht noch einen Stations-PC, Kleinkram, Mikrofone, Morse-Tasten, was da so alles zusammenkommt im Laufe der Jahre, verschiedene Antennen auf dem Dach, da träume ich noch von, eine habe ich und die ist auch nicht auf dem Dach, sondern die muss ich jedes Mal aufbauen und wieder abbauen. Alles zusammen bildet die eine Funkstelle des Amateurfunkdienstes. Ja, das geht auch kleiner. Ich kann jetzt hier in meinen Rucksack greifen und hole meine, wenn ich sie jetzt finde und habe, mein Handfunkgerät. Hier ist es. Nee, stimmt nicht. Vielleicht habe ich es auch nicht mit. Doch. Ja, Handfunkgerät. Eine Funkstelle des Amateurfunkdienstes. Da ist noch eine. Ja, wie viel Funkstellen des Amateurfunkdienstes haben wir hier im Raum? Gut. Amtliche Definition. Jetzt wird's formal. Ein oder mehrere Sender oder Empfänger oder eine Zusatzschaltung von Sendern, eine Zusammenschaltung von Sendern und Empfängern, einschließlich der Zusatzeinrichtungen, die zum Ausüben eines Funkdienstes an einem Ort erforderlich sind. So, Key Phrases hier, also wo man aufpassen muss, eines Funkdienstes und an einem Ort. Das ist also da, wo die Juristen. So, funkdienstspezifisch. Auf dem Checktisch von Funkamateurin Gabi findet sich ein Kurzwellentransceiver, ein VHF, URF, Duobänder und ihr Smartphone. Wie viele Funkstellen sind dort? Er sagt eins.
Smartphone würde ich doch aber nicht als Amateurfunkstelle.
Richtig. Anderer Funkdienst, andere Funkstelle. Ja. Zwei. Wer bietet mehr? Ja, also 2,70 Meter, Zentimeter, ne? Und Kurzwelle.
Also,
zwei Geräte.
Wenn wir erstmal das Wort Amateurfunk streichen und einfach nur vom Funkstelle allgemein reden.
Nee, das ist genau der Fehler. Das ist falsch dann. Eine Funkstelle eines Dienstes. Du kannst nicht sagen Funkstelle, ohne dabei zu sagen, von welchem Dienst du eigentlich redest. In dieser Logik hier. Ja. So, und das ist beides Amateurfunk, der Kurzwellentransceiver und der VHF-Duobänder. Das ist beides Amateurfunk. Das Smartphone ist ein wirklicher Landfunkdienst, keine Ahnung, wie sie das nennen, aber ist ein anderer Funkdienst.
Ja.
Ja? Okay, es wird jetzt ein bisschen kompliziert, wenn das Smartphone auch noch den Amateurkram dient und dann aus Sicht des Amateurfunks eine Zusatzeinrichtung der Amateurfunkstelle ist, weil sie da zum Beispiel ihr Netz von bezieht oder so. Richtig, das ist ein anderer Funkdienst. Ja, exakt. Wenn du da PMR, das ist eine Funkstelle des mobilen Irgendwas-Dienstes, keine Ahnung.
Das ist der Jedermann-Funkanwendung.
Ja. Also du kannst ja den Frequenznutzungsplan von der NSA runterladen. Das sind so ein paar, wenn man es wirklich ausdrücken würde, wären das mehrere hundert Seiten, glaube ich. Und da steht bei jeder Frequenz nach, welcher Dienst diese Frequenz jetzt nutzen darf. Und da ist auch dann PMR dann auch, Jedermann Funk irgendwas. Ja, das heißt aber irgendwie, also das Wort mobil kommt da bestimmt dran vor in der Beschreibung. Also, zwei Funkstellen. Weil sowohl der UHF-Transceiver als auch der Kurzwellentransceiver, das ist beides derselbe Funkdienst. Ja, du kannst einen Funkdienst auf mehreren Frequenzen gleich irgendwie da betreiben, dann hast du es immer noch eine Funkstelle, weil das alles am selben Tisch. So. Das war so ein bisschen zum Warmlaufen. Jetzt fangen wir an, hier durch den Blumengarten zu gehen und uns die ganzen Blumen anzugucken. Was haben wir denn hier Schönes? Erste ist Clubstationsrufzeichen, habe ich jetzt extra geschrieben. Hier ist also eigentlich jetzt auch die Rufzeichenkunde. Und gleichzeitig, was gibt's für Stationen? Das Ziel von der Clubstation ist mir jetzt erst neulich so aufgegangen, ist eigentlich, ich funke als Team unter einem gemeinsamen Rufzeichen. Ja? Beispiel, Contest oder Field Day. Field Day ist ein spezieller Contest. Ja, die Leute, da kommen 4, 5 Leute zusammen, die machen Nachtschicht alle 2 Stunden, jemand anders, aber es ist eine Mannschaft. Ja, die wollen einen Log schreiben, die wollen auch von den Gegenstationen als eine Mannschaft erkannt werden, am Nachmittag arbeitet er mit dem Hans und am Abend mit dem Peter und nachts mit der Hanni, was weiß ich, und am frühen Morgengrauen mit dem Andreas. Da hast du 4 QSOs, alles mit demselben Ding, das ist ja Quatsch. Das ist ja Dupes, Duplicates, die brauchst du nicht, ne? Sondern die wollen dann ein Rufzeichen haben. Das ist der Sinn von diesem Clubstationsrufzeichen. So, wie funktioniert das? Ach so, noch was, wofür man das braucht, DAC-Sonder-DOKs. Also deutsche Ortskenner, ihr seid hier, soweit ihr im DAC seid, Delta 23 so allgemein. Ich bin von Delta 25, verschiedene Ortskenner. Und dann manchmal gibt's dann auch Sonder-DOKs für eine beschränkte Anzahl, 2 Wochen, 4 Wochen oder so. Wir haben jetzt noch oder nicht mehr am Laufen von unserem OV aus den Sonder-DOK anlässlich 111 Jahre Hauptmann von Köpenick. Hat sich irgendwie einer ausgedacht, fanden wir cool. Wir sind ja da, Treptow Köpenick, der OV. So, und dann, das darf dann nur von der Clubstation vergeben werden. Das ist jetzt eine DRC-Regel, das weiß die Bundesnetzagentur nicht, die geht das nichts an, Sonder-DOKs. Aber da soll eben der Club, der DOK halt da irgendwie aktiv werden. Deshalb wird auch das Rufzeichen des DOKs genommen. Also braucht der DOK dann, um überhaupt ein Sonder-DOK, der braucht der OV, ich sollte OV sagen, der OV braucht dann, um ein Sonder-DOK beantragen zu können beim DRC, braucht erstmal eine Clubstation, sonst geht das gar nicht. Für DOKs. Für Sonderrufzeichen ja, aber der DOK ist ja kein Rufzeichen. Delta 23 ist kein Rufzeichen. Und auch 111 Jahre Hauptmann von Köpenick, ich weiß nicht, wie wir es genannt haben, ist auch kein Rufzeichen. So, erlaubt ist jetzt wechselnde Operatoren. Wie ich gerade schon erzählt habe, Nachtschicht irgendwie, beim letzten Field Day, den wir gemacht haben, habe ich dann irgendwie morgens von 4 bis 6 die Schicht gemacht oder so. Vorher war der Bernd dran, davor war der Norman dran. Dahinter mir war, ich glaube, wieder der Norman dran oder wie auch immer. Das ist völlig normal. Das ist ja das Ziel der Übung, dass ich als Team unter einem Rufzeichen auftrete mit verschiedenen Leuten im Laufe der Zeit wechselnd. Was auch erlaubt ist, ach so, jetzt erstmal welche Klasse? Das Clubstationsrufzeichen selber hat eine eingebaute Klasse und ich habe als derjenige, der da funkt, habe ich auch meine Klasse. Ich darf natürlich nur funken, wenn ich selber eine eigene Zulassung habe, wenn ich Funkamateur bin, mit Zulassung. Naja, und dann gilt eben die Schnittmenge. Ne? Wenn ich Klasse E habe und Clubstation ist A, darf ich trotzdem nur E. Das wird manchmal umgangen. Ja, das ist schön bequem. Ich bin eigentlich nur Klasse E. Und da funke ich eben doch mal am 20-Meter-Band, gibt's so Typen. Weil das merkt ja keiner, weil ich trete ja mit dem Clubzeichen auf. Heike. Andersrum, wenn die ganze Clubstation Klasse E ist, also das ist doof, habt ihr denn keinen gefunden mit Klasse A, der seinen Kopf für hingehalten hat? Und ich komme als Klasse A dann dahin, dann darf ich eben auch nicht 40 Meter auf dem Clubstationsrufzeichen machen. So, das ist dann doof, das macht man nicht. So, auch erlaubt sind wechselnde Standorte, habe ich gerade schon gesagt, Field Day. Wir waren draußen irgendwo an der Spree, jenseits von Berlin, da in Richtung Cottbus raus. Sehr schönen Platz haben wir da gefunden. In der Praxis, egal welche Station denn da eigentlich benutzt wird, ja, dann leihe ich mal meinen Transceiver, bringe ich irgendwas mit, leihe ich der Clubstation für irgendeine Field-Day-Aktion oder so. Bei uns, bei Delta 25, haben wir zwar ein Clubstationsrufzeichen, aber eigentlich keine Clubstation. Da rufst du dann an, hallo, wie heißt der jetzt? Robert. Hallo Robert, kann ich das Clubstationsrufzeichen haben? Dann sagt er, okay, wie lange brauchst du? Ja, bis morgen früh, okay, hast du. Und dann ist meine Station zu Hause, die Gerätschaften leihe ich dann praktisch an die Clubstation aus und kann dann von meinem Zuhause aus als Clubstations dann funken. Das wird irgendwie toleriert. In der Praxis ist das egal.
Man muss ja dann schon aufpassen, dass nicht mehrere.
Das kommt gleich, exakt. Was auch noch erlaubt ist, ist eine große Funkstelle und mehrere am selben Standort, erinnert euch, Funkstelle, die Einrichtungen an einem Ort, habe ich gerade darauf hingewiesen. Eine große Funkstelle, mehrere Sender irgendwie in einem Gelände, mehrere Ops am selben Standort, die gleichzeitig senden. Der eine am 20-Meter-Band, der eine am 80-Meter-Band, kein Problem. Kannst du machen. Mit einem Clubstationsrufzeichen sein. Was du nicht darfst, ist eine gleichzeitige Aktivierung mehrerer Tankstellen. Du kannst nicht mit einem Clubstationsrufzeichen mehrere Funkstellen des Amateurfunkdienstes gleichzeitig aufmachen. Es sei denn, du lässt dir das genehmigen. Beispiel DR0HQ. Die lassen sich das genehmigen. Wenn die da in ihren großen Contest einsteigen, dann haben die mehrere Standorte und benutzen teilweise, soweit ich weiß, nur alle dasselbe Rufzeichen. Und da läuft dann eine Sonderaktion. Dann lassen die sich das genehmigen. Da musst du mit der Bundesnetzagentur reden. Wenn du da einen Grund für hast, dann geht das auch. Wahrscheinlich lassen die sich das bezahlen, die Bundesnetzagentur. Weiß ich nicht. Wie auch immer.
Clubzeichen sind keine Rufzeichen.
Doch. Doch, doch, Clubstationsrufzeichen, das heißt so, weil das ist. Ja? So, und wenn ich mich wenn es wirklich eine Clubstation gibt und ich setze mich an diese Clubstation und fange an zu funken, dann muss ich das Clubstationsrufzeichen benutzen und darf nicht mit DJ3EI anfangen. So, das ist auch ein bisschen. Das heißt, ich habe eigentlich einen Nachteil. Wenn ich jetzt Länder sammle, ja, und dann ist endlich da Neuseeland, was ich immer noch suche. Australien habe ich längst, aber Neuseeland noch nicht oder so, ja. Habe ich ihn endlich an der Angel, kriege ich keine QSL-Karte. DL0ABT kriegt die QSL-Karte, unsere Clubstation. Na, Pech gehabt. Und da wird dann auch manchmal gekungelt. Übrigens, ob hier ist DJ3EI, kann ich bitte auch eine QSL-Karte kriegen und so. Das ist eigentlich dann kein QSO mit der Station gewesen. Je nachdem, wie pingelig man da ist. Ich bin gerne manchmal ein bisschen sehr pingelig, aber ich kann auch über meinen Schatten springen, wenn es sein muss. Wie auch immer. So, Clubstationsrufe, wie sehen sie aus? Guckt hauptsächlich hier unten hin. DK0TU. Clubstation der Uni. DA0 Charlie Charlie Charlie. Delta Alpha 0 Charlie Charlie Charlie, sollte ich sagen. Hier von euch, eure Clubstation. Delta Lima 0 Alpha Bravo Tango, das ist unsere. Ja, Delta 25. Typisch, wenn an der dritten Stelle 0 ist und es nicht ein Relais ist oder eine Funkbarke, dann ist es eine Clubstation, so als Faustregel. Hier oben steht ja jetzt die grausige Wahrheit. DA0, DA3 auch. DF0, DK0, DL0. Ja, DP3 bis 9, wer soll sich sowas merken? DQ und DR. Also wenn der Arzt kommt, dann ist es eine Clubstation. Ne? DR, der Doktor, wenn der Arzt kommt, ist es eine Clubstation. Dann gibt's welche mit einstelligem Suffix. Ja, Delta Juliet 3, Echo, India sind 2. Ja, DL0 Alpha, Bravo, Tango sind sogar 3. Oder Charlie, Charlie, Charlie sind auch 3. Es gibt welche, die haben nur einen hinter der Ziffer. Das ist jetzt relativ neu, das gab es früher noch nicht. Das sind dann DA3X, DA3Y oder so, DP3 bis 9, also DP7V oder so, oder auch DQ1X oder DR5A oder was weiß ich. Das wären alles Clubstationsrufzeichen. So, Clubstation Klasse E ist dann natürlich traurig, wenn da irgendein Klasse A-Mensch da mal sich dran setzt, darf er nur Klasse E. Macht man also nicht so gerne. DN0. Habe ich mal nachgeguckt, stand, oder wer war das, weiß ich nicht genau, ob ich das war, stand 10, 20, 16, gab es da genau 18 Stück in der ganzen Bundesrepublik von. Ja, also Clubstation Klasse E versucht man natürlich zu vermeiden. Dann gibt es sie auch mit einstelligem Suffix, DA7 bis DA9. Klasse E an territorialen Standorten, also die Botschaft von Deutschland in was weiß ich wo, da machen sie eine Clubstation auf, ne, Botschaftspersonal, mehrere Funkamateure, Clubstation, die würden dann DP kriegen oder da oben DP01 oder DP2. Gut. Ja, und also wenn ihr euch nur merkt, also Delta Bravo 0 sind die Relais und Barken und alles andere, 0 ist wahrscheinlich eine Clubstation, dann macht das schon mal ziemlich viel richtig in den Prüfungsfragen. Und das ist auch das, was man so weiß, also dass jetzt DP3 eine Clubstation ist, würde ich auch nicht wissen, wenn ich es auf dem Band begegne. Gut. Wie funktioniert das? Du hast den OVV de facto oft, ne, also streng genommen unten hier Leiter einer Gruppe von Funkamateuren. Wobei diese Gruppe keine juristische Person sein soll, wie so ein OV eben auch keine juristische Person ist. Das ist ja da, juristisch gibt es nur einen Verein in Baunatal. Der OVV sagt, lass uns doch mal eine Clubstation machen. Der muss da erstmal beantragen. Und der nennt dann einen Verantwortlichen. Der muss er nicht selber machen. Also bei uns ist der OVV, ist der Sven. Der stellvertretende OV ist der Andreas, der steht vor euch. Aber der Robert macht die Clubstation. Ja, so, das ist der Verantwortliche für die Clubstation. Und auf den wird dann das Rufzeichen, der kriegt dann nochmal diese Rufzeichenzulassung, Clubstationsrufzeichen, also DL0ABT bei uns. Gut. Das Ding geht wieder weg, wenn der Robert jetzt sein eigenes Rufzeichen, Delta Lima 7 Uniform Romeo Bravo, wenn der das abgibt, dann verfällt in dem Augenblick auch automatisch das Clubstationsrufzeichen. Also der Verantwortliche muss ein eigenes Rufzeichen haben. Oder wenn der OVV, wenn der Robert irgendwie, der kümmert sich nicht mehr, das hatten wir in Ratingen mal so ein Problem, der Clubstationsverantwortliche ist irgendwie verschwunden, den haben wir 3 Jahre nicht mehr gesehen, wo ist denn der? Ja, was machen wir denn jetzt? Und dann kann der OVV den Widerruf beantragen bei der BNetz A, auch ohne, dass der Clubstationsrufzeichenverantwortliche sich da noch noch mithilft. Möchte man natürlich, dass der mithilft, dann ist es wesentlich einfacher. Oder wenn der ganze OV aufgelöst wird, das gibt es ja auch. Ne? Nur alte Säcke sich jahrelang nicht um Ausbildung gekümmert und werden immer kleiner, findet sich keiner mehr, der eine OVV macht. Der ganze OV geht ein. Ja, in dem Augenblick ist dann die Clubstation natürlich auch weg. Also die Gruppe von Funkamateuren sich auflöst. Gut. Deutsche Clubstationsrufzeichen berechtigen nicht zum Funken im Ausland. Nach TR 6101. TR 6101, schon ein Begriff irgendwie hier so, schon mal gehabt. Wie darf ich als Funkamateur im Ausland funken, ohne mir extra eine Extra-Lizenz dort zu besorgen? Einfach eher weil begrenzt machen mein Rufzeichen selber mit MM-Schrägstrich und so. Habe ich jetzt gemeint, in Schottland. Wenn ich eine De-Expedition bin, ich fahre irgendwo nach Timbuktu oder was und will Timbuktu aktivieren mit 5 Leuten, habe ich genau das Problem. Ich möchte nicht mit 5 verschiedenen Rufzeichen da auftauchen. Ich möchte gerne mein Expeditionsrufzeichen haben und alle 5 können das gleichzeitig und hintereinander, wie sie wollen, dieses eine Expeditionsrufzeichen bedienen. Das möchte ich gerne. Und dann muss ich das mit der Telekommunikationsbehörde vor Ort regeln und ein deutsches Rufzeichen, deutsches Clubstationsrufzeichen hilft mir da genau gar nicht. No? Also brauche ich eine Gastgenehmigung. Gut. Clubstation zu Ende. Das hier habe ich persönlich noch nicht so erlebt, aber gibt es auch, Kurzzeit-Sonderrufzeichen. Ja. Bei einer Messe, bei einer Ausstellung, bei einem Jubiläum, Stadtfest, keine Ahnung, 1000 Jahre irgendwas, gehe ich zur Bundesnetzagentur und sage, dafür hätte ich jetzt gerne ein Sonderrufzeichen, dann kriegst du DA0. Das gilt dann nur für ein paar Wochen oder ein paar Monate, irgendwie befristet. Und da jetzt nicht zu verwechseln mit den Sonder-DOKs. Sonder-DOKs sind nicht behördlich, sondern DARC. Unser Verein macht das ganz ähnlich vom Zweck her. Irgendwie so irgendein besonderer Anlass. 100 Jahre dieses, 100 Jahre, 111 Jahre Hauptmann von Köpenick. Neulich hatten wir 100 Jahre Einsteins Relativitätstheorie. Die hat er bei uns in Treptow zum ersten Mal im Vortrag bekannt gegeben. Dann haben wir da was von gemacht. Und dann, wir haben irgendwie jedes Jahr, finden wir irgendwas und machen Sonder-DOK.
Zeichen muss ich ja echt aufpassen, weil da bin ich ja ganz schnell im kommerziellen Bereich, wo ich dann auch eine Betriebsfunkfrequenzen beantragen
müsste. Ja, je nachdem, was du machst. Also was wir jetzt machen, ist Funkbetrieb, Amateurfunkbetrieb anlässlich von Einstein-Jubiläum. Und dann haben wir noch ein Diplom rausgegeben, irgendwie, du musst damit mit irgendwelchen Orten, wo der Einstein irgendwann mal gewesen ist, Funkverbindungen nachweisen, dann kriegst du von uns eine schöne PDF-Datei und so Quatsch, ne? Also so richtig Hobby wird leibt und lebt. Für die Jäger und Sammler, ne? Also ich persönlich bin kein Jäger und Sammler, ihr hört den leicht spöttischen Unterton vielleicht, aber es gibt eine Menge Leute, die denen das wirklich Spaß macht, da solche PDF-Dateien zu sammeln, sich das auszudrucken, an der Wand zu hängen. Und sollen sie, die machen ja nichts falsch, ist ja Spaß, ne? Standardspruch von mir, Amateurfunk ist nicht ein Hobby. Amateurfunk ist viele Hobbys. Und das ist ein völlig legitimes Subhobby dafür. Ne? Dafür gibt es dann Sonder-DOKs, Diplome und alles Mögliche. Gut. Jetzt kommen wir nächste. Was gibt es noch an Funkstellen? Relais-Funkstellen und Funkbarken. So, was ist das? Da wird jetzt lang und breit erklärt. Offizielle Bezeichnung von der BNetzA ist fernbediente oder automatisch arbeitende Amateurfunkstellen. Fernbedienung, automatisch arbeiten. Fangen wir mit automatisch arbeiten an. Funkbarke. Ein Sender, also Empfänger automatisch arbeiten, da reden wir gar nicht drüber. Da darf jeder Hinz und Kunz, brauchst keine Lizenz für gar nichts. Sender. Ein automatisch arbeitende Amateurfunksenderanlage, auch in Satelliten erlaubt, die selbsttätig, ohne dass da noch irgendeiner eingreift, Aussendungen aussendet, zum Beispiel zur Feldstärkebeobachtung oder für Empfangsversuche oder für welche Zwecke auch immer. Zum Beispiel, um rauszukriegen, wir sind gerade die Kurzwellenbedingungen. No? Wäre das nicht schön, wenn wir auf der ganzen Welt verteilt irgendwelche Funkamateure hätten, die Tag und Nacht senden, wo ich mich nur reindrehen brauche, um zu gucken, kann ich gerade Amerika hören, kann ich gerade, was weiß ich, Asien hören, was ist gerade offen? Tatsache ist, das gibt es. Das sind Funkbarken. Komme ich gleich noch zu. So, unten weltweite Liste von ungefähr 700 Barken, die also irgendwie mehr oder weniger Tag und Nacht durchsenden und die man, wo man gucken kann. Da unten ist ein Link. So, Barkenbetrieb, wenn ich zu Hause bin, an meiner Station bin oder in der Nähe, darf ich einfach so, brauche ich nicht mit der BNetzA reden. Das ist nicht automatisch arbeitend. Also so gesehen gibt es noch einen kleinen zwischen dem, was juristisch eine Barke ist und dem, was funktechnisch eine Barke ist. Also WSPR-Betrieb finde ich total geil. Man macht den Transceiver an, lässt dann eine Weile durchnudeln und guckt dann zwei Stunden später, was hat er denn so alles gehört. Alles keine QSOs oder wo ist er gehört worden? Da gibt es eine große Datenbank im Internet dann. Alles keine QSOs, aber gibt einem einen Eindruck dafür, was mit der eigenen Station so möglich ist. So, das kann ich ohne weiteres machen, brauche ich kein Barkenrufzeichen für.
Das heißt, du sendest irgendwie automatisch, ohne quasi selber
Notizen. Ja, ich sende automatisch, das ist die WSPR-Geschichte, auf dafür vorgesehenen Frequenzen im Bandplan. Alle, was weiß ich, ein Drittel der Zeit sende ich, zwei Drittel der Zeit empfange ich oder so. Da gibt es Tausende oder Hunderte oder Dutzende oder was weiß ich weltweit, die das auch gerade machen. Und von denen werde ich dann gehört, wenn die gerade ihre zwei Drittel haben, wo sie hören. Und jeder meldet alles, was er hört, an der zentrale Datenbank im Internet. Und ich sende dann, 2 Minuten ist das immer. Ich sende 2 Minuten, zähle langsam bis 20, drücke auf den Knopf in meinem Browser und sehe dann, wer mich gehört hat. Das ist schon cool. Das ist schon cool. Gut, das darf ich also. Das ist auch Barkenbetrieb. Whisper ist eine Barkenbetriebsart, aber dafür brauche ich keinen, weil ich dabei bin, auch wenn ich im Wohnzimmer sitze und irgendwie Tee trinke oder so, weil ich das beaufsichtige, ist das keine automatisch arbeitende Station. So, wenn ich aber jetzt wirklich ein Barkenrufzeichen mir besorge bei der B-Netz-Agentur, weil ich das Ding auch laufen lassen will, wenn ich nicht zu Hause bin, dann kriege ich von der B-Netz A eine feste Frequenz zugewiesen. Du machst das auf so und so viel Hertz oder Kilohertz oder sonst was und irgendwo anders. Da gucken die auch nach, was haben wir sonst so an Barken erlaubt, dass sich das nicht stört. Da bringen die eine Dienstleistung. An dem Standort, das muss ich sagen, wo ich das betreiben will, das kann ich nicht mit mir rumschleppen. Na, eine automatische Station oder heute hier, da, morgen da oder so. Und ich kriege dann eine Beschränkung, also Sendeleistung, EIRP kriege ich da, glaube ich, noch, habt ihr noch nicht. Irgendwas, ich weiß nicht, was von den beiden, die dann da eigentlich drinsteht in dem Ding, aber das sind so, das wird dann festgelegt. Und das sind dann die Rahmenbedingungen, in denen ich mich dann so zu bewegen habe. So, ich habe gerade schon ein bisschen Werbung gemacht, was es alles gibt. Es gibt zum Beispiel das internationale Beacon Project, International Beacon Project, IBP, von der IARU, die auf, wie viel sind es? Fünf Kurzwellenbänder, 20 Meter und abwärts, CW-Barken laufen haben. Rund um die Uhr. Ja, um die ganze Welt verteilt. Jede von diesen Barken sendet in Morsen erstmal ihren eigenen Call, das eigene Rufzeichen, und dann kommen viermal ein Ton von ungefähr einer Sekunde. Düt, düt. Das müsste immer leiser werden, kann ich nicht nachbilden in der Stimme hier. Weil der erste Ton wird mit 100 Watt gesendet, der zweite Ton wird mit 10 Watt gesendet, 10 dB weniger. Der dritte Ton wird mit 1 Watt gesendet, nochmal 10 dB weniger. Und der vierte Ton wird mit 0,1 Watt gesendet, 100 Milliwatt. Wenn du die alle vier hörst, dann weißt du, das Band ist in die Richtung offen. Wenn du den ersten hörst, Rufzeichen so halb mitkriegst, naja, nicht so toll. Aber immerhin geht was. Meistens, also hörst nicht alle. So, das dauert genau 10 Sekunden, beziehungsweise das dauert weniger als 10 Sekunden, aber nach genau 10 Sekunden, wirklich immer zur vollen 10 Sekunden auf der Armbanduhr, wenn die Sekunde genau geht, ist dann die nächste dran. Woanders, über die ganze Erde verteilt. Das ist ein fester Fahrplan, der veröffentlicht ist. Du weißt Jahre voraus, also immer genau, wann welche Barke dran ist. Das heißt, ihr braucht nicht morsen können, um das zu wissen. Ja, ihr guckt einfach auf die Uhr. Ach, jetzt ist 20 nach und die, ne, so 20 Sekunden nach, da muss das die sein. Warte ich 10 Sekunden, 30 Sekunden, da muss das die sein und so. Man braucht also nur eine sekundengenaue Uhr oder da unten beacons.php, da kriegt man dann sogar angezeigt mit dem Rufzeichen und wo das ist in der Welt. Also sehr komfortabel, sehr schön gemacht. Und nach genau 3 Minuten geht das ganze Ding wieder von vorne los. Heißt, ich gehe auf eine von diesen 5 Frequenzen, also 14100, CW, stelle das ein und höre irgendwie 3 Minuten zu. Sollte mich das jetzt irgendwie beunruhigen? Nein. Alarmanlagen. Kein Mensch hört auf Alarmanlagen. Gut. Nach genau 3 Minuten geht das ganze Ding wieder von vorne los. Das heißt, innerhalb von 3 Minuten habe ich einen relativ guten Überblick, was auf dem Band gerade los ist. Ja gut, und wenn ich nach 3 Minuten, wenn ich das weiß, dann schalte ich ein Band weiter. Nochmal 3 Minuten, das heißt, wenn ich fix bin und für ein Umschalten nichts brauche an Zeit, dann bin ich innerhalb von einer Viertelstunde, habe ich 5 Bänder durch und weiß, in welche Weltrichtung das geht. Coole Sache. Gibt's schon seit vielen Jahren inzwischen.
Sind das die gleichen 18 Barken?
Das sind dieselben 18 Barken. Alle 18 Barken senden auf allen 5 Frequenzen. Schön. Sehr gut. So, und das ist der Fahrplan. Die Zeilen sind also die Barke. Das fängt, sagen wir mal, wir hören auf 14100, dann haben wir diese Spalte da. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir 4830. 48 ist durch 3 teilbar, also wir waren 0 hier. 30, jetzt würden wir Hawaii hören, wenn wir was hören. Jetzt sind wir 40, haben wir Neuseeland. Warte ich noch? Nee, stimmt nicht. Falsch geguckt hier. Was haben wir? 49,20 kommt gleich. Jetzt sind wir bei Hongkong. Jetzt, wenn ich jetzt was höre, ist es Hongkong. 10 Sekunden warten. Wenn ich dann was höre, ist es Sri Lanka. Und so weiter.
Wo ist denn United Nations?
United Nations in New York. Also das fängt hier an mit New York. Dann Kanada. Der hier ist an der Westküste, am anderen Ende der Vereinigten Staaten. Ja, Hawaii, Neuseeland und so weiter. Wo der jetzt genau in Russland ist, weiß ich auch nicht. Kann man nachgucken. Aber
wenn ich jetzt hier diese ganzen Beacons habe, dann brauche ich eigentlich keinen Wettlauf mehr, um irgendwelche QSO-Karten machen. Kann ich einfach irgendwie dann.
Das ist kein QSO. Du hörst eine Barke.
Ja.
Ein QSO heißt, das eine Rufzeichen ist in der einen Richtung übertragen worden, mein Rufzeichen ist in der anderen Richtung übertragen worden. Der hat mir einen Rapport gegeben, ich habe ihm einen Rapport gegeben und wir beide wissen, dass die Rapporte angekommen sind. Das sind die Definitionen von einem QSO. Und das kriegst du mit einer Barke nicht hin, weil da keiner hört und dein Rufzeichen entgegennimmt. Du kannst eine Barke eine QSL-Karte schicken und dann werden sie dir vielleicht noch zurückschicken, also bei denen bin ich mir nicht sicher, also so kleine Barkenbetreiber, die dort irgendwo im Garten haben, die freuen sich, wenn sie eine QSL-Karte kriegen, dann kriegst du auch was wieder. Aber es ist kein QSO. Da kriegst du nur wieder, ja, wir bestätigen den Empfang deiner QSL-Karte und dass das mit unseren Aufzeichnungen übereinstimmt, wir haben da gesendet. Okay. Das ist kein QSO.
Aber wenn du sagst, SWL ist das.
Dann kannst du CQ rufen und kannst du deine Drehantenne in Richtung Neuseeland stellen, wenn du eine hast. Oder eben, ja, kannst du CQ rufen oder vielleicht, was man heute dann auch gerne macht, ich kenne jetzt keinen in Neuseeland, aber dann anrufen oder irgendwie, hallo, ist da einer wach, müsste eigentlich gehen, kommt ihr mal aufs Band bitte oder so oder ein Cluster oder was auch immer. Es ist einfach nur, ja, wenn ich 3 Minuten auf dem 21.150 gehört habe, das ist spät abends. Irgendwann abends geht das Band zu. So, wenn ich 3 Minuten von den ganzen Banden nichts gehört habe, noch nicht mal Israel und Finnland, die beiden hört man eigentlich fast immer, dann ist das Band wahrscheinlich dicht. Dann drehe ich lieber runter auf 18.100, also was ist das, 17 Meter oder 20 Meter und versuche da mal. Ne, das ist also eigentlich die Frage hier, auf welches Band soll ich denn jetzt gehen? Wo probiere ich denn jetzt mal zu funken? Wenn ich DX will, liefert das eine Antwort.
So weit sind die denn nicht auseinander.
Ne? Ja, aber Lady Muff wandelt abends von unten nach oben, also von hochfrequent nach niederfrequent durch die Bänder und macht die Vorhänge zu. Also,
okay, kann man dann richtig gucken, wie das.
Du kannst es, also. Geht mal auf Twente, das ist ein wunderbares Experiment. Geht mal auf Twente, ja. WebSDR kennt ihr alle, oder? Hoffe ich. So. Und dann geht mal mit dem Zoom raus, bis ihr quer über den Bildschirm die ganze Kurzwelle sehen habt. Und dann seht ihr die Muff. Signale, schwarz. Dann seht ihr die Muff. Okay, da sind da mal, hier ist dann noch mal ein einzelner Streifen, irgendein Nachbar von Twente oder keine Ahnung. Ein bisschen was geht auch manchmal, obwohl die Lady Muff schon durch ist. Aber man sieht die dann. Das ist also schon gut. Auf den Barken QRGs, auf den Frequenzen, die ich da gerade genannt habe, um Himmels Willen nicht senden. Es gibt immer wieder Hirnis, die gerade auf der 20-Meter-Barken-Frequenz da irgendwie PSK-Betrieb machen. Ja? Teern und Federn sollte man sehen. Und dann gibt's also VRF und UHF, gibt's auch so Frequenzen. Hat irgendeiner da reingeschrieben in die Folie, kommt jetzt in den Fragen, die dran sind hier nach dem Abend, nicht vor, aber auch nicht schlecht zu wissen.
Ganz kurz, was heißt PSK?
PSK 31, Betriebsart, digitale Betriebsart, so, ja.
Face Shift
Keying. Also, Chat. Im Grunde genommen. Also so du tippst was in deine Tastatur und der andere sieht's dann und dann tippt der wieder was und du siehst es, also Chat per Funk im Grunde genommen, so ähnlich wie so ein IRC oder irgendwas, aber normalerweise nur von Partner zu Partner, nicht mit vielen Leuten auf einer Frequenz. Gut. Auf den Barkenfrequenz bitte keinen anderen Sendebetrieb. So, neues Thema. Ähnlich wie Barken, Fuchsjagd. Fuchsjagd ist, also irgendwelche Kleinsender sind versteckt und alle anderen sollen sie suchen. Also mehrere Kleinsender. Früher hat da wirklich einer im Gebüsch gesessen. Da hat man dann längst automatisiert. Seit 60er, 70er Jahre oder so. Leistung ist unter 5 Watt. Dann meistens auf 80 Meter und 2 Meter. Gerade 80 Meter, dann hast du dann so eine 3 Meter Antenne irgendwo in den Baum gehängt da, möglichst unauffällig. Der kommt dann nicht weit. Ja. Funksportlicher Wettbewerb und dann laufen die Leute da mit Trainings. Es gibt ja verschiedene Varianten davon, teilweise mit Auto, habe ich auch schon gehört. Aber normal ist einfach, die laufen dann da durch den Wald und peilen da und haben fünf Füchse zu finden. Und ja, je nachdem, wie lange sie brauchen und so, dann gibt es halt Punkte, gibt es Weltmeisterschaften, das ist so fast schon ein olympischer Sport. Also die leisten echt was, so wie die da durch den Wald rennen und sich orientieren. Das hat so was von Orientierungslauf auch, die kriegen dann Karten. So, es gibt den klassischen 80 Meter, es gibt das auf 2 Meter, das sind die beiden Wettbewerbsklassen, wo dann auch die Weltmeisterschaften sind, soweit ich weiß. 2 Meter ist tückisch, dann steht da irgendwo so ein blöder Laternenpfahl in der Gegend rum oder sowas und der reflektiert und du rennst auf den zu und dann bätsch, der Fuchs ist aber da. Und solche Geschichten, da passiert ja bei 80 Meter, soweit ich weiß, weniger, aber ich habe es alles noch nicht gemacht, nur gelesen. Die Leute, die da durch den Wald rennen, müssen noch nicht mal Funkamateure sein, weil die empfangen ja nur. Kann also jeder sofort Fuchsjagd machen. Aber wir als lizenzierte Funkamateure dürfen diese Fuchsjagdsender ohne weitere Genehmigung da irgendwie auslegen und betreiben. Ja. Und das Witzige ist, das ist eine Aussendung des Amateurfunkdienstes ohne Rufzeichen. Der Fuchsjagdsender, das sind die einzigen, zumindest mir bekannten Funkstellen des Amateurfunkdienstes, die keine Rufzeichen auszusenden brauchen. Die senden in CW und das sind die sogenannten Peilkennungen und das ist MO. Dann macht er dann so und so viele Sekunden und dann ist er für 2 Minuten ruhig, dann sind die anderen Füchse dran und nach 2 Minuten oder irgendwie, ich weiß nicht genau, wie die Rhythmen sind, fängt er dann wieder an. Oder MOE. Ja, und dann MOI. Ja, und dann S ist dann eben zum Schluss und dann H dann. Und dann 5 ist ja, immer ein Punkt mehr. Das sind keine Rufzeichen, das sind Peilkennungen. M wäre sonst Großbritannien, also Landeskenner von Großbritannien. Bitte?
Wenn ich hier auf Konia, da haben die so, also meistens eher für Jagdhunde.
Für Jagdhunde?
Ja, also meistens auf Treibjachten hast du ja Jagdhunde, damit.
Das ist aber nicht Amateur von Fuchsjagd. Okay, gut. Das ist was anderes, was du da hast. Das mag sein, das ist aber ein anderer Funkdienst. Ja. Das ist ein anderer Funkdienst. Also Jagdhunde, die irgendwelche Peilsender umgehängt kriegen. Es gibt ja auch die Biologen, die dann irgendwelche Peilsender an irgendwelchen Vögeln festmachen oder sonst irgendwas und dann gucken, wo die längst geflogen sind und solche Geschichten. Amateurfunkdienst, also das ist 72 festgelegt worden, weil man das damals auch ohne Mikrocontroller schon irgendwie hingekriegt hat. Da gab es absurde Gerätschaften, also ein 10-Meter-Sender zentral, der die ganzen Füchse fernsteuert. Und der mit einem Schrank von Relais diese Kennungen irgendwie erzeugt und der einzelne Fuchs greift irgendwie seine Kennung raus. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Also, okay, 1972 oder Ende der 60er oder irgendwie gab es da so eine Geschichte, habe ich da mal was gelesen. Gut. Fuchsjagd. Kennungen. Also da gibt's irgendwie so eine Frage dann, also ein Fuchsjagdsender, der dann nur MOI sendet, ist das eine Amateurfunkstelle? Ja, das ist eine Funkstelle des Amateurfunkdienstes. Ne? Relais. Wer hat schon Relais gehört? Na, ihr noch nicht. Na wunderbar, da kann ich euch jetzt ein bisschen impfen hier. Spandau-Relais zum Beispiel, DB0SB. Samstags abends 18 Uhr, sonntags morgens 10 Uhr kommt da der Rundspruch. Ist manchmal ganz interessant. Ist auf dem Fernmeldeturm Schäferberg schön hoch, wunderbar. Ist ein ganz Berlin und ist ein Umsetzer, der hat seinen Empfänger auf genau 145 Megahertz. Und alles, was er da hört in FM, sendet er sofort wieder aus auf 145,6 Megahertz. Relais werdet ihr noch, auch noch auf der Technik kriegen. Das wird alles noch in Ruhe erklärt, aber das ist eigentlich der Punkt dabei. So, das heißt, ich mit meiner kleinen Handfunke hier, weil das Ding so schön hoch ist, komme ich wahrscheinlich von hier aus dahin. Ich komme also, ich habe das in Grünau schon geschafft, andere Ende, ne? Schäferberg und Südosten von Berlin. Ja, mit einer Handfunke und dann komme ich da, ich kann dann auf 145.000 sende ich dann und dann höre ich auf 145.600, was die anderen dann sagen und so. Und damit können zwei beliebige Handfunken irgendwo in Berlin, wenn du so ein bisschen aus dem Häuserdschungel dann nach oben ausweichen kannst oder so auf am Dachgeschoss oder eine Straße findest, die so ein bisschen halbwegs in die richtige Richtung zeigt oder wie auch immer, du kommst mit zwei Handfunken in ganz Berlin, können miteinander sich unterhalten, die direkt sich nie erreichen würden über das Relais. Gut. Soweit, was ein Relais ist. Relaisfunk kann ganz unterhaltsam sein, das ist aber nicht was für jeden. Es gibt, kann man mögen, muss man nicht. Wie gesagt, Amateurfunk ist ein Hobby, nicht viele. Auf dem Relais finden sich gelegentlich schräge Vögel. Wir hatten beim letzten Kurs, wurde dann berichtet, dass da also alle möglichen Männerkrankheiten immer wieder durchbuchstabiert wurden, ne? Alte Herren, noch schlimmer ist dann irgendwelche Leute, die politisch irgendwo außen, und zwar nicht links außen, sondern mehr die andere Richtung und so, da irgendwelche Parolen und so. Was gibt es? Es gibt regelrechte Trolle, Leute, die die Träger drücken, die irgendwie Störgeräusche machen, die natürlich ihr Rufzeichen dann nicht nennen und so. So als Empfehlung von mir, don't feed the troll, kennt ihr auch aus dem Internet. Ja, den Leuten möglichst nicht reagieren, nicht schimpfen, gar nicht dem sagen, dass man den überhaupt gehört hat. Ja, wenn man das QSO einfach fortsetzen kann, weil der zwar irgendwie da ist, aber nicht drüber kommt, also nicht den anderen platt macht, dann einfach so tun, als wäre nichts, soll der doch, ich muss dem nicht erzählen, ob seine Equipment funktioniert oder nicht. Ja, wenn der kein Rufzeichen mir nennt, dann ist das kein Funkamateur, mit dem ich ein QSO mache. Also er vermeidet es den Leuten, irgendeine Rückmeldung zu geben, wenn ihr eben könnt. Wenn leider gibt es die auf jedem Relais mal gelegentlich.
Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel hier empfängt auf 155, wenn ich auf 55,6, dann kann sich doch immer nur quasi ein Funkpaar gleichzeitig unterhalten.
Ja, es kann immer nur einer senden, es können beliebig viele zuhören, ja. Also du hast auf dem Relais oft auch kleine Runden, dann sind da drei Leute, dann sind da vier Leute oder so. Und dann je nachdem, da wird das auch schon mal ein bisschen chaotisch, dann doppelt jemand, dann senden zwei Leute auf einmal. Wir bei uns in D25, wir machen jeden Montagabend eine Runde. Wir sind das gewohnt, wir wissen, wie wir das weiterzureichen haben. Bei uns gebittert nicht dat, oder selten, dass da gedoppelt wird. Ja, aber auch nicht schlimm. Ja.
Gibt es auch Relais mit mehreren?
Ja, es gibt auch teilweise Relais, die zusammengeschaltet wird. Hier Spandau sendet, glaube ich, auch noch um 70 cm Band und die beiden sind auch verkoppelt. Wird auf 70 cm reinschmeißt, kommt aus 2 Meter auch wieder raus und umgekehrt und so. Und dann gibt es auch noch Echolink, dann kannst du durchs Internet da auch in das Relais rein, wenn du eine Lizenz hast. Und solche Geschichten. Da gibt es also noch eine Menge. Aber hier geht es erstmal um ein Relais-Rufzeichen. Ja, DB0. DB0 ist entweder Barkenrufzeichen oder Relais-Rufzeichen.
Da muss ja die Handbrücke auf der einen Frequenz senden und auf der anderen empfangen.
Das machen die. Das machen die. Relais-Ablage nennt sich das. Also die meisten modernen Handfunken haben das fest eingebaut. Die wissen, auf welchen Frequenzen die Relais sind. Und wenn du auf so einer Frequenz bist und du drückst hier auf Senden, dann springt in dem Augenblick, wo du auf Senden drückst, hier auch in der Anzeige die Frequenz einfach oben. Wenn du loslässt, ist wieder drauf. Dann ist es geschickt, wenn man so eine Handgurke hat, dass man weiß, wie man mal eben wechselt. Der Funkpartner sendet jetzt gerade. Ja, und dann drücke ich mal gehe ich auf die Eingabe vom Relais, auf diese 145.000 und guck mal, ob ich den direkt auch höre. Wenn ich den direkt auch höre, dann okay, ist das irgendwie erstmal eine interessante Information und eventuell können wir dann vom Relais auch wegwechseln auf eine Direktfrequenz. So. Gut. Wenn so 3-4 Leute, bei so, vielleicht Spandau ist ein Riesenrelais, da ist unheimlich viel Verkehr drauf insgesamt. Aber sagen wir mal so Hohenschönhausen hier, das ist so ein bisschen unser Hausrelais, oder gibt's da noch mehrere in Berlin. Wenn da so 3-4 Leute regelmäßig drauf sind, das macht was mit dem Klima von dem Relais, dann wird das angenehm. Dann ist da, ich hatte mal in Düsseldorf, hatten wir vor einer Weile im Düsseldorfer Relais, DB0SJ, von der Morsekennung ganz ähnlich wie Spandau, hatten wir so einen Rentner. Tag und Nacht, wenn du da CQ gerufen hast, dann war der da. Und das war eine Seele von einem Mensch, ist leider verstorben, der dann sich mit dir unterhalten hat und der war nett irgendwie und der hatte da seinen Spaß irgendwie, hatte was zu tun sozusagen. Und ja, wir haben dann, als irgendwie hatte ich mal einen Kurs zu Ende gemacht, das war auch noch in meiner Ratinger Zeit, dann haben so 3-4 Leute, die von dem Kurs übrig waren, haben sich da auf dem Düsseldorfer Relais, und dann kam vom OV, kam dann noch ein paar, nichts ist so erfolgreich wie der Erfolg, ne? Wenn man merkt, auf dem Relais werde ich irgendwie nett empfangen, dann schaltet man da öfter mal ein und dann sind da noch mehr nette Leute und so. Also 3-4 Leute, die das so ein bisschen betreiben, können ein ganzes Relais irgendwie wirklich aufblühen lassen. Da hat man nur so nebenbei gesagt.
Mir ist nicht vorstellen, dass es jetzt so viele Leute gibt, die sich wirklich die Technik anschaffen und das dauerhaft quasi am Laufen.
Ja, gut, halten,
nur damit da mal irgendwie zwischen 4 und vielleicht 30 Leute
da. Doch, doch. Das sind OVs, die sich da stark machen. Da gibt's da so eine kleine Truppe, 3-4 Leute, die das wirklich tun. Einer, der den Kopf dafür hinhält und gegenüber der Bundesnetzagentur da die Zulassung sich besorgt. Und dann halten die auch über Jahrzehnte hinweg teilweise dann Relais am Laufen, doch? Quasi ja.
Zum Relais ist vor allem keine, weil
ja.
Du quasi, ne, kannst mit der Hamburger jetzt, wenn du ein gutes Relais hast, irgendwo zentral.
Also die Vorteile sind mir schon klar.
Die Risiken in Schaffung überbrücken.
Aber jetzt auch, wenn ihr von Kopfinhalten redet, also wir.
Aber es genauso wie es Leute gibt, die einen Webserver betreiben. Ja, so, gibt's auch Leute, die ein Relais betreiben. Relais betreiben ist heutzutage ein bisschen teurer als ein Webserver. Das war vielleicht mal andersrum. Aber, ne, also, das, wer da Spaß dran hat, ja, und einen entsprechenden Standort, da muss man immer einen schönen hohen Standort finden. Dann machst du ja nicht ein Relais irgendwie in der Innenstadt im Keller.
Vielleicht auch mal eine Penthouse-Wohnung.
Ja, eine Penthouse-Wohnung ist gut, aber nee, meistens irgendwelche Funktürme. Schäferberg ist, glaube ich, auch ein Funkturm, weiß nicht genau. Hochhausdächer. Oder sonst was. Also es gibt Leute, die gerne so ein Relais betreiben und das ist Ruhm und Ehre irgendwo. Ich meine, butterst da auch Geld rein, ganz klar. Gut, aber ein bisschen weitermachen. Relaisfunkstellen. Was ist jetzt eine Relaisfunkstelle? Und wir hatten eben Fernbediente oder automatisch arbeiten. Automatisch arbeiten haben wir abgefrühstückt, jetzt sind wir bei Fernbedienten. Ja, ich drücke hier auf meine Taste, dann geht da in der Sender an. Der sendet nicht durch, der sendet nur, wenn er was hört. Ja, also habe ich die denn fernbedient. Fernbediente Amateurfunkstelle, auch in Satelliten, die empfangen eine Amateurfunk aussenden. 145, 500 hört er rein. Teile davon oder sonstige eingespeicherte Signale fernausgelöst aussendet und dabei zur Erhöhung der Erreichbarkeit von Amateurfunkstellen dient. Nun, bisschen amtliches Deutsch, aber trifft den Kern. So, wieder dieselbe Bemerkung wie bei den Barken. Wenn ich das Equipment dazu habe, zum Beispiel auf dem 70-Zentimeter Band zu hören und auf dem 2-Meter Band wieder auszusenden, dann habe ich das zu Hause. Ich kann jederzeit einfach mal eben Relaisbetrieb machen. Ich sollte mich natürlich an einen Bandplan halten und dann nicht einfach irgendeine Relaisfrequenz kapern, sondern das irgendwo auf Simplexfrequenzen machen oder so. Aber grundsätzlich ist sowas erstmal erlaubt. APRS, wenn ihr das schon mal gehört habt, Positionsmeldungen, die hüpfen von APRS-Station zu APRS-Station weiter. Da mache ich das auch. Ich empfange eine APRS-Sendung und mein Gerät macht das von alleine. Wenn ich jetzt APRS habe, habe ich hier nicht, und sendet das wieder aus. Und so hüpft das dann, bis es irgendwo an einen größeren Knoten mit einer großen Reichweite hingeraten ist und da wird es dann groß rumgestrahlt und irgendwie landet es auch noch im Internet und kommt dann in eine Datenbank in Finnland wieder raus, APRS. Jo. Für fernbediente Stationen notwendig natürlich eine Rufzeichenzuteilung. Ich will ein Relais betreiben, muss ich zur Bundesnetzagentur schreiben und mir ein Rufzeichen dafür geben lassen. Das gibt's nur, wenn ich selber ein Rufzeichen habe. Ich muss selber eine Zulassung haben, bevor ich ein Relais beantrage. Der Relaisbetreiber stellt die jederzeitige Abschaltbarkeit sicher. Also irgendwie über Handy, SMS oder irgendwas muss ich mir da einfallen lassen, dass ich das Ding aus der Ferne auch abschalten kann. Und dann kriegst du eine Zuteilung, da steht wieder wie bei Barton auch, da steht die Frequenz, du darfst dein Relais auf der Frequenz betreiben und die Bundesnetzagentur macht sich da auch einen Kopf. Wo gibt's noch überall Relais? Und dass sie, also es gibt auch manchmal, dass dann bei Überreichweiten plötzlich willst du das eine Relais aufmachen oder das andere antwortet dir. Was viel weiter weg ist, wolltest du gar nicht. So, du hast einen Standort auf dem Schäferberg, du kannst nicht mit dem Relais durch die Gegend fahren. Du hast eine bestimmte Leistung. Da gibt's so, und zwar ist diese Leistung 15 Watt ERP. Was ERP bedeutet, lernt dann noch. Das ist auch wieder so ein Maß. In der eine Richtung sende ich vielleicht ein bisschen stärker. Ich habe so eine Richtanwirkung in meiner Antenne. Dann wird das rausgerechnet. Das ist also 15 Watt von einem Dipol aus. Die entsprechende Sendeleistung darf ich nur. So, dann gibt es eine Frage. Was ist eine Störung? Langdraht, sagt man, also einer, der eine Viertelstunde lang das Relaisbetrieb belabert oder so, ist jetzt im amtlichen Sinne keine Störung. Das ist ein normaler Amateurfunkdienst. Ist natürlich nicht nett. So, und dann gibt es noch eine Frage nach Relais zwischen 2720 und 27410 Kilohertz. Ist das eine Amateurfunkstelle? Und da muss man einfach nur wissen, das ist keine Amateurfunkfrequenz. Da dürfen wir nicht. Unser 10-Meter-Band fängt bei 28.000 an. Das ist irgendwie CB-Funk. Also kann das keine Funkstelle des Amateurfunkdienstes sein und also auch keine Amateurfunk-Relaisstelle. Das braucht man für diese Frage. Gut. Nächstes Thema. Ausbildungsfunk. Wir nähern uns zum Ende. Viel ist nicht mehr. Die Rufzeichen DN1 bis DN6 und DN7 bis DN8 Klasse E Ausbildungsfunkbetrieb. Da darf jemand funken, der noch keine Lizenz hat. Ihr dürftet also unmittelbar, wenn ich mein Ding mit hätte, dürftet ihr jetzt hier mit meiner Handfunke Ausbildungsfunkbetrieb machen, weil ich habe so ein Ding. Leider zu Hause. Unter unmittelbarer Anleitung des Ausbilders. Also ich als der das Ausbildungsfunkzeichen verwaltet, muss daneben bleiben und aufpassen, was ihr da treibt. Der Zweck ist nicht, auf einer Maker Fair oder so mal so ein bisschen, ja, willst du mal funken, zeigen dir mal, wie das geht und so, ne? Das passiert schon mal. Manche Leute sind da strenger, manche weniger streng, aber eigentlich ist es eine praktische Prüfungsvorbereitung. Ich persönlich mache das dann so, beim ersten Mal, wo jemand bei mir Ausbildungsfunkbetrieb macht, da frage ich den nur, erzähle ich dem erstmal eine ganze Menge über Amateurfunk, dann frage ich ihn, hast du Lust, willst du auch Amateurfunker werden, kannst du dir vorstellen, ne? Und wenn dann ein Ja kommt, dann bereite ich den auf die Prüfung vor, indem er Ausbildungsfunkbetrieb bei mir macht. Ne? So, beim ersten Mal reicht mir das. Beim zweiten Mal, irgendwie ein paar Wochen später, da möchte ich da schon ein bisschen mehr sehen. Ne? Praktische Prüfungsvorbereitung. Ne? Durch die Praxis mal gucken, wie ist ein Funken überhaupt, dass ich mir was vorstellen kann unter dem Kram, den ihr hier im Kurs lernt. Nicht bloßes Vorführen. Das Witzige ist, es ist mein Ausbildungsrufzeichen, Delta November 3 Echo India. Und ich selber darf es nicht einmal benutzen. Ja, benutzen dürfen nur die Auszubildenden dieses Rufzeichen. Das ist ein bisschen knuffig. Nur die Auszubildenden dürfen das benutzen. Ich habe also ein Rufzeichen zugeteilt gekriegt, dieses Ausbildungsrufzeichen, was ich selber nicht benutzt habe, noch nie und auch nicht benutzen werde und nicht benutzen darf. Ich kann dann die was weiß ich, wir machen Ausbildungsfunkbetrieb, irgendwas läuft schief, dann nehme ich dir das Ding aus der Hand und sage, hier ist Delta Juli 3 Echo India, der Verwalter von Delta November 3 Echo India, ja? So, dann wissen alle Bescheid, die sich damit auskennen. Ja, ich habe es erwähnt, das darf ich natürlich. Ich kann sagen, ich habe ein Ausbildungsrufzeichen, ich kann nur nicht sagen, hier ist Delta November 3 Echo India. Ich darf das nicht als mein Rufzeichen in das QSO einführen. Hier ist Delta Juliet 3 Echo India und ich bin hier der Verwalter von Delta November 3 Echo India. Das war jetzt so und so gemeint, ich muss jetzt hier mal was klären oder was auch immer da jetzt nötig ist. Ne? Passiert selten. Die Funker, die wissen, die Ausbildungsfunker, die müssen vorher gut eingewiesen sein, dann wissen sie, was sie zu tun haben. trotzdem personengebunden an meine Person. Nur ich darf mein Ausbildungsrufzeichen jetzt benutzen, um anderen Leuten das Funken zu ermöglichen. Nur wenn ich daneben stehe und aufpasse, darf dieses Rufzeichen benutzt werden. So, wird von der Bundesnetzagentur ausgegeben auf Antrag, ist relativ simple Sache, sagst, willst du ein Ausbildungsrufzeichen haben, dann kriegst du eins, kostet natürlich einmalig, früher war das, lief das nach 2 Jahren wieder aus, das ist jetzt mein zweites hier, ist dasselbe. Inzwischen werden die unbefristet erteilt. Also einmal Ausbildungsrufzeichen und hat, glaube ich, keine laufenden Kosten. Zusätzlich zu dem, was ich, also du kriegst es nur, wenn du selber eine Lizenz hast. Wenn ich meinen DJ3-Echo in dir zurückgebe, dann müsste ich das Ausbildungsrufzeichen gleich mit zurückgeben. Aber verursacht dann keine langfristigen zusätzlichen Kosten mehr. So, eine der wenigen Beispiele, wo noch ein Logbuch geführt wird. Genau genommen, es müssen Aufzeichnungen über den Funkbetrieb angefertigt werden. Welcher Art die Aufzeichnungen sind, steht da nicht. Also habe gefunkt, würde eigentlich juristisch auch reichen. Also, meine, ich will natürlich einen Log dann haben. Die Sachen, die für ein QSO nötig ist, mit wem habe ich gefunkt, wie viel Uhr war das, dann wird OTC eingeführt und so weiter. Das ist Pflicht beim Ausbildungsfunkbetrieb. Und ich als Ausbilder muss das Ding unterschreiben. Aber wir funken 2 Stunden, dann hast du da 3 QSOs geführt oder 27 oder keine Ahnung. Und dann unterschreibt der Auszubildende das, dann unterschreibe ich das und dann muss ich das 1 Jahr aufbewahren. Theoretisch könnte die Bundesnetzagentur da mal irgendwie fragen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, wenn dann wirklich lauter Kinderstimmen zu hören sind, oder hört sich nach Jubel und Trubel an und die Bundesnetzagentur will dir irgendwie ans Bein pinkeln, dann können sie dann einen Tag später dann sagen, ja, hier, wo sind die Aufzeichnungen? Und wenn du dann nichts hast, dann ist doof. Und der Berechtigungsumfang ist immer die Klasse des Ausbilders. Das heißt, ich kann auch Leuten, die schon die Klasse C haben, denen Praxiserfahrung für das meinetwegen 20-Meter-Band verschaffen, indem sie mit meinem Ausbildungsrufzeichen dann am 20-Meter-Band senden, was sie als Klasse E ja nicht dürfen sonst. Wäre auch eine Möglichkeit. So, weil der 20-Meter-Band ist ja ganz anders als 15-Meter-Band, oder dürft ihr da, ja, 15 dürft ihr, ne? Genau, mit E. So, deutsches Ausbildungsrufzeichen, ich kann mit dem Ausland funken, aber nicht im Ausland funken, klar, das ist eine deutsche Regelung. Übrigens, erfunden von der DDR, die haben mit dem Ausbildungsrufzeichen angefangen, das hat die Bundesrepublik dann übernommen, ich glaube schon vor der Wende, das weiß ich nicht genau. So, und es gibt einen Haufen Fragen, wo die immer versuchen, euren Kopf zu vernebeln, indem sie also Ausbildungsrufzeichen und Clubstationsrufzeichen irgendwie zusammenrühren. Die haben nichts miteinander zu tun. Und nach meinem Verständnis ist der Ausbildungsfunkende der Einzige, der einer Clubstation funken darf, mit einem anderen Rufzeichen als dem Clubstationsrufzeichen. Also wenn ich Ausbildungsfunkbetrieb mache an einer Clubstation, dann wird er sich trotzdem mit Delta November 3 Echo in dir melden. Derjenige, der da funkt. Habe ich aber noch nicht gemacht. Gut, Ausbildungsfunk. Besondere Studien. Du willst irgendwas unbedingt machen, was du nicht darfst. Ja, eine Barke eben doch an verschiedenen Standorten immer wieder einsetzen. Ne? Also montags bis dienstags da. Und du hast da irgendeinen total guten Grund für. Oder was weiß ich. Ne? Also mit 751 Watt senden. Und du hast einen total guten Grund, warum du das unbedingt machen möchtest. Realistischer sind neue Bänder werden aufgemacht. Was weiß ich, 60 Meter Band. Ja, und dann kriegen irgendwelche 3 Leute, die sich da gekümmert haben und denen die Bundesnetzagentur ein bisschen Vertrauen bringt, die kriegen vorher schon die Genehmigung, auf 60 Meter schon was zu machen, bevor irgendjemand anders darf. Solche Sachen passieren tatsächlich. Oder Mittelwelle war, glaube ich, auch solche Dinge. Besondere Amateurfunkstelle nach § 16 Absatz 2 der Amateurfunkverordnung. Du gehst zur Bundesnetzagentur, du verhandelst und du sagst, ich will irgendwas, was ich eigentlich nicht darf. Könnte ich bitte, bitte erlauben. So, und wenn du die Bundesnetzagentur ein Einsehen hast, dann kriegst du dafür ein DA4 oder DA5 Rufzeichen. Und dann darfst du. Da kriegst du natürlich irgendwelche Zulassungsbedingungen, was du dann darfst damit. Aber Ja, man kann sich eben Sondergenehmigungen holen. Weil wir sind ein Experimental-Hobby. Ja, und ja, manchmal wollen wir Sachen ausprobieren, die von Vorschriften her nicht gehen. Ich will breitbandig senden auf dem Kurzwelle, so irgendwie so ganz mit ganz kleiner Amplitude, aber mal mit 2 MHz Bandbreite, ganze 10 Meter Band von oben bis unten oder so. Da gibt's so Betriebsarten, wo man das machen möchte. Ist nicht erlaubt. Wir haben Bandbreitenbegrenzungen. Ne? Dann kann man da hingehen und sagen, ne, darf ich bitte? Kann sein, dass sie es erlauben. So, dann gibt's noch exterritorial. Beispiel Weltraumstation ISS, die ist nicht so direkt auf deutschem Boden. Kann man nicht so wirklich sagen, aber da gibt es ein deutsches Rufzeichen, DP0 India Serra Serra. Oder die Neumeier-Station in der Arktis, oder gibt es noch eine zweite Arktis-Station, zwei Rufzeichen, Delta Papa. Delta Papa sind also irgendwelche exterritorialen Rufzeichen. Der Botschafter, der deutsche Botschafter in, was weiß ich, Moskau, Tokio, irgendwo, ist Funkamateur. Dann lässt er sich ein DP0 oder DP, was ist das, DP0 bis DP2 da irgendwie so ein Rufzeichen ausstellen. Dann darf er auch in der deutschen Botschaft in irgendwo funken, exterritorial. Jo. Also, jetzt kommt ein Präfix-Quiz. Ich würde mir das sparen, wollte ein Quiz machen. Ich finde das langweilig, aber... Ihr werdet alle AFUB üben, hoffe ich. Macht ihr AFUB? Wisst ihr, was AFUB ist? Also da habe ich mich mal sehr ins Zeug gelegt. Ihr habt auf der Seite, wo der Lehrplan ist, habt ihr für jeden Abend mehrere Dateien. Und das möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Es gibt dieses, ich habe es sogar hier drauf, wir haben es eben schon gesehen. Diese Prüfungssoftware, ja? Das waren die Dateien für die... Ja, die QLT-Dateien, genau. Die QLT-Dateien, die sind von mir. Ja, also hier passend zu jedem Kurslektion habe ich mal irgendwann rausgesucht, welche Prüfungsfragen jetzt zu der Lektion gehören und passen. Und das ist einfach cool. Ihr geht dann in die Prüfung rein und ihr wisst genau diese, ich kann das alles, nicht absolut jede Frage, aber ich habe konsistent immer deutlich mehr als die 3/4, die man da muss, geschafft. Dann kommt die erste Frage und er sagt, ach, die kenne ich doch. Und das ist alles sehr entspannt. Und das wünsche ich euch für die Prüfung. Okay, das war's. Wenn nicht noch Fragen sind. Keine Fragen. Okay, danke. Oh, danke schön.